Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal erwartet Sie die vorletzte Sendung zum alttestamentlichen Buch der Sprüche Salomos. Beim letzten Mal haben wir das Kapitel 29 erreicht. Da ging es unter anderem um Menschen, die geradewegs ins Verderben laufen, weil sie auf warnende Worte nicht hören wollen. Und Staatsoberhäupter wurden dazu aufgefordert, sich durch gerechtes Handeln hervorzutun und nicht etwa durch unnütze Staatsausgaben, die aus immer neuen Steuern finanziert werden müssen. Interessant, dass auch diese Aussage zu jenem Teil des Sprüchebuches gehört, der auf die Freunde oder Vertrauten des israelitischen Königs Hiskia zurückgeht. Sie erinnern sich, dieser Abschnitt umfasst die Kapitel 25 bis 29 und beginnt mit den Worten: Auch dies sind Sprüche Salomos, die Männer Hiskias, des Königs von Juda, haben sie gesammelt. Das 29. Kapitel im Buch der Sprüche Salomos ist das letzte, das auf die Freunde oder Vertrauten des israelitischen Königs Hiskia zurückgeht. Danach folgt in Kapitel 30 die Spruchsammlung Agurs und mit der Spruchsammlung Lemuels in Kapitel 31 endet das Buch der Sprüche. Hier nun aus Kapitel 29 der 5. Vers. Wer seinem Nächsten schmeichelt, der spannt ihm ein Netz über den Weg. Beifall für jemanden, der gute Arbeit leistet, ist sicherlich in Ordnung. Verdienste sollen anerkannt werden. Ich denke, es gibt auch Augenblicke, in denen es richtig ist, aufzustehen und jemanden hochleben zu lassen. Aber wenn das Ganze in Schmeichelei ausartet, dann ist das wie eine Überdosis an Honig, von der wir im Buch der Sprüche schon gelesen haben. Doch manche Leute haben sich der Schmeichelei geradewegs verschrieben. Sie loben andere Leute über den grünen Klee, auch wenn diese nur gerade so ihre Pflicht tun. Diese Schmeichler sorgen für Verunsicherung, weil diejenigen, die gelobt werden, kaum noch einzuschätzen wissen, ob das, was sie geleistet haben, einfach nur gut oder wirklich hervorragend war. Ich erinnere mich an einen Mann, der mit seiner Lobhudelei auch mich in Verlegenheit brachte. Wie oft hat er bei meiner Sekretärin angerufen und ihr gesagt, dass er im Radio eine Andacht oder Predigt von mir gehört habe, die einfach spitzenmäßig gut gewesen sei. Und je größer seine Begeisterung, desto übertriebener seine Forderungen. Mal wollte er, dass eine bestimmte Ansprache unbedingt wiederholt wird. Mal forderte er, dass wir sie in einem Buch veröffentlichen. Ich denke, dass jemand, der sonst nicht viel Anerkennung bekommt, für solche Schmeicheleien durchaus empfänglich ist. Und das kann unter Umständen schon tragische Züge annehmen, wenn jemand falschen Lobeshymnen Glauben schenkt und sich geradewegs danach sehnt. In unserem Bibeltext springe ich nun zu Vers 10. Die Blutgierigen hassen den Frommen, aber die Gerechten nehmen sich seiner an. Man könnte diesen Vers auch so übersetzen: Die Blutgierigen hassen den Vollkommenen, also denjenigen, der sich ganz und gar dem Gesetz Gottes unterordnet. Aber die Gerechten bemühen sich um seine Seele. Die Blutgierigen, das sind Menschen, die auch im übertragenen Sinne Mord und Hass in ihren Herzen tragen. Deshalb hat Jesus einmal gesagt, dass derjenige, der seinen Bruder hasst, im Grunde des Mordes schuldig sei. Und im 1. Johannesbrief Kapitel 3 heißt es: Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger, und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Kain war ein Mörder, und der Mord fing in seinem Herzen an. Im 1. Buch Mose wird seine Geschichte erzählt. Diese Geschichte zeigt, wie schnell und wie tief ein Mensch fallen kann. Kain und sein Bruder Abel waren die Söhne von Adam und Eva, den beiden ersten Menschen, die nahezu vollkommen waren, als Gott sie schuf. Aber nachdem sie gesündigt hatten, konnten sie nur noch Sünder in die Welt setzen. Adam und Eva brachten Söhne und Töchter hervor, die so waren wie sie selbst. Auch Kain war einer von ihnen. Er hasste seinen Bruder, weil dieser von Gott angeblich mehr Anerkennung bekam, und schließlich wurde Kain zum Mörder. Weiter mit Vers 11. Ein Tor schüttet all seinen Unmut aus, aber ein Weiser beschwichtigt ihn zuletzt. Ein törichter Mensch, also ein Tor, hält oftmals große Stücke auf sich selbst und merkt gar nicht, wie lächerlich er sich macht. Er schüttet all seinen Unmut aus, heißt es in unserem Bibelvers. Dass ein Weiser ihn zuletzt beschwichtigt, bedeutet, ein weiser Mensch schlägt nicht in dieselbe Kerbe, sondern im Gegenteil, er versucht den törichten Menschen davor zu bewahren, sich wie ein Narr zu benehmen und sich an anderen zu versündigen. Dazu braucht es eine ziemlich edle Gesinnung. Denn wie leicht kommt man in Versuchung, einen törichten Menschen einfach schwätzen zu lassen, egal was er von sich gibt. Vers 12. Ein Herrscher, der auf Lügen hört, hat nur gottlose Diener. Was in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern zumeist selbstverständlich ist, gilt auch für die politische Obrigkeit und dem gewöhnlichen Volk. Eltern müssen für ihre Kinder glaubwürdige Vorbilder sein, weil Kinder ihre Eltern nachahmen. Wenn Eltern ungerecht und unehrlich sind, brauchen sie sich nicht zu wundern, wenn die Kinder es ihnen gleich tun. Ähnliches gilt für die Politik. Das Verhalten eines Machthabers oder eines Spitzenpolitikers hat Einfluss auf das gewöhnliche Volk. Wenn ein Politiker beispielsweise Steuergelder verschwendet, braucht er sich nicht zu wundern, dass immer mehr Menschen das Finanzamt betrügen. Und wer als moralische Instanz versagt und die Würde des menschlichen Lebens nicht zu schätzen weiß, der braucht sich nicht zu wundern, dass die Gesellschaft verroht und dass Menschen immer rücksichtsloser werden. Wieder überspringe ich einige Verse und komme nun zu Vers 17. Züchtige deinen Sohn, so wird er dir Freude machen und deine Seele erquicken. Schon mehrfach habe ich in den Sendungen zum Sprüchebuch darauf hingewiesen, dass es nicht darum geht, ein Kind zu verprügeln, wenn es ungehorsam war oder Schaden angerichtet hat, sondern es geht darum, ihm Zucht, also Gehorsam und Disziplin beizubringen und es zu korrigieren. Ganz in diesem Sinne ist auch Vers 18 zu verstehen. Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst. Aber wohl dem, der auf die Weisung achtet. Ähnlich wie ein ungehorsames Kind kann auch ein ganzes Volk wild und wüst werden. Und was hilft dagegen? Göttliche Weisung, also Weisung, die durch Gott offenbart wird. Im Leben eines einzelnen Christen ist es das Werk des Heiligen Geistes, das ihm Verständnis für das Wort Gottes gibt. Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst, haben wir gerade in Vers 18 gehört. Im ersten Buch Samuel, am Anfang von Kapitel 3, wird berichtet, dass davon auch das Volk Israel betroffen war. Dort heißt es, zu der Zeit war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Was war die Ursache dafür? Nun, viele Menschen waren gleichgültig geworden und legten keinen großen Wert auf Gottes Weisung. Erst nach und nach bemerkten die Israeliten, dass dieser Zustand einem Mangel gleichkam. Zum Glück erbarmte sich Gott und sandte dem Propheten Samuel, um dieser Not zu begegnen. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass Josua einmal beunruhigt gewesen war, weil einige der Leute in seinem Lager prophezeiten. Aber Mose sagte zu ihm, wollte Gott, dass alle im Volk des Herrn Propheten wären und der Herr seinen Geist über sie kommen ließe. Denn es wurden nicht nur die ganz großen Prophezeiungen der etablierten Propheten benötigt, sondern auch Wegweisung für den Alltag. An dieser Stelle möchte ich nun, dass wir das Kapitel 29 hinter uns lassen. Wie vorhin schon erwähnt, bildet dieses Kapitel das Ende der Sammlung von Sprüchen, die auf die Männer des israelitischen Königs Hiskia zurückgehen. Sie haben diese Sprüche Salomos offenbar lange Zeit nach seiner Regentschaft und vielleicht auf Veranlassung von Hiskia gesammelt und dem Buch der Sprüche hinzugefügt. In Kapitel 30 dagegen werden uns die Sprichwörter eines unbekannten Weisen mit Namen Agur präsentiert. Der erste Vers sagt uns alles, was wir über seine Herkunft wissen. Dies sind die Worte Agurs, des Sohnes des Jake aus Massa. Es spricht der Mann: Ich habe mich gemüht, o Gott, ich habe mich gemüht, o Gott, und muss davon lassen. Keiner der genannten Personen ist uns bekannt. Die Eigennamen allerdings scheinen hebräisch zu sein. Agur könnte Sammler bedeuten und Jake fromm. Manche Theologen sind sogar der Meinung, dass die beiden Namen wie gewöhnliche Hauptwörter zu verstehen seien. Der erste Teil von Vers 1 würde demnach lauten: Dies sind die Worte eines Sammlers, des Sohnes eines Frommen. In Vers 4 lesen wir: Wer ist hinaufgefahren zum Himmel und wieder herab? Wer hat den Wind in seine Hände gefasst? Wer hat die Wasser in ein Kleid gebunden? Wer hat alle Enden der Welt bestimmt? Wie heißt er und wie heißt sein Sohn? Weißt du das? Es ist interessant, dass dies Fragen sind, die Gott bereits dem Hiob gestellt hat. Wer ist fähig, solche Fragen zu beantworten? Nun, zu der Frage, wer zum Himmel hinaufgefahren ist und wieder herab, fällt mir ein Zitat aus dem Johannesevangelium ein, das eine Antwort darauf gibt. Jesus hat einmal gesagt: Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Der Menschensohn, damit meint Jesus sich selbst. Recht originell ist die Frage Agurs: Wer hat den Wind in seine Hände gefasst? Das klingt so, als würde Gott den Wind wie einen Gegenstand in der Hand halten. Oder genauer gesagt, Gott hält den Wind in der Hand, so wie wir einen Gegenstand festhalten. Was für eine Vorstellung! Dahinter steckt die Unbeholfenheit des Menschen, der einfach nicht versteht, wie Gott auch der Herr ist über den Wind. Erinnern wir uns daran, wie Jesus einmal einen Sturm am See Genezareth gestillt hat, weil ein Boot mit seinen Jüngern zu kentern drohte. Im Matthäusevangelium wird berichtet: Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: Was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Der Wind, der von einem gewöhnlichen Menschen nicht beherrscht und nicht eingefangen werden kann, dient im Neuen Testament aber auch als ein Bild für eine geistliche Wahrheit. Nachdem Jesus vom Geist Gottes geredet hatte, sagte er: Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Zurück zu unserem Bibeltext in Kapitel 30 des Sprüchebuches. Dort heißt es in Vers 5: Alle Worte Gottes sind durchläutert. Er ist ein Schild denen, die auf ihn trauen. Dazu will ich nur sagen: Nichts wird sie so reinigen wie das Wort Gottes. Alle Worte Gottes sind durchläutert. Sie sind reiner als jede Seife, und sie sind wahre Wunderreiniger, weil sie uns zur Umkehr bewegen können. Im Neuen Testament, im ersten Johannesbrief, lesen wir: Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wieder zurück zum Buch der Sprüche Salomos. In Kapitel 30, Vers 6 lesen wir: Tu nichts zu seinen Worten hinzu, dass er dich nicht zur Rechenschaft ziehe und du als Lügner dastehst. Das sollte uns vorsichtig machen im Umgang mit dem Wort Gottes. Er wird Rechenschaft von uns fordern, wenn wir sein Wort verfälschen und dadurch andere Menschen, die es hören, in die Irre führen. Weiter ab Vers 7. Zweierlei bitte ich von dir, das wollest du mir nicht verweigern, ehe denn ich sterbe. Falschheit und Lüge lass ferne von mir sein. Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich aber mein Teil Speise dahin nehmen, das du mir beschieden hast. Ich könnte sonst, wenn ich zu satt würde, verleugnen und sagen: Wer ist der Herr? Oder wenn ich zu arm würde, könnte ich stehlen und mich an dem Namen meines Gottes vergreifen. Soweit die Verse 7-9. Falschheit und Lüge lass ferne von mir sein. Das bedeutet, dass ich nicht engere Gemeinschaft haben möchte mit denen, die falsch sind und schmeicheln und lügen. Mit solchen Leuten zu leben, ist ungefähr so, als würde man in einem Schlangennest leben. Und weiter sagt Agur, der Verfasser dieser Zeilen: Armut und Reichtum gib mir nicht. Anders ausgedrückt, wenn ich meinen Lebensweg so betrachte und die ganzen Armen und die ganzen Reichen am Wegesrand sehe, dann möchte ich am liebsten irgendwo in der Mitte bleiben. Gott schenke mir, dass ich zu keinem der beiden Extreme gehöre. Ich springe weiter zu Vers 12. Es gibt eine Art, die sich rein dünkt und ist doch von ihrem Schmutz nicht gewaschen. Das gilt leider auch für so manche Christen in der Gemeinde. Sie dünken sich rein. Das heißt, im Grunde ihres Herzens haben sie das Gefühl, dass sie keinen Erretter brauchen. Doch damit belügen sie sich selbst. Sie sind einfach nur religiös. Auch Leute in hohen Stellungen, im Geschäftsleben und in der Politik gehören manchmal zu denen, die sich rein dünken. Das heißt, sie sind davon überzeugt, sich keines Fehlverhaltens schuldig gemacht zu haben. Aber vor Gott sind wir alle Sünder. Wir ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. So drückt es Paulus im Römerbrief aus. Es gibt, bildlich gesprochen, nur eine einzige Methode, mit der wir rein werden können, nämlich mit dem Blut Jesu Christi gewaschen zu werden. Das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde, heißt es im ersten Johannesbrief. Und nun wieder zurück zu unserem Bibeltext aus dem Sprüchebuch Kapitel 30. Dort heißt es in der zweiten Hälfte von Vers 15, drei sind nicht zu sättigen und vier sagen nie, es ist genug. Und dann werden vier Dinge aufgezählt, die nicht zu sättigen sind. Das Totenreich und der Frauen verschlossener Schoß, die Erde, die nicht des Wassers satt wird und das Feuer, das nie spricht, es ist genug. Zuerst wird das Totenreich genannt. Sie und ich, wir leben sozusagen in einem Leichenzug, der sich auf das Totenreich zubewegt. So ist es mit uns allen. Die Geschichte begann außerhalb des Gartens Eden mit dem Tod von Abel, der von seinem Bruder Kain getötet wurde. Und so ging es weiter durch die Jahrhunderte. Diese alte Welt, in der wir leben, ist wie ein großer Friedhof. Das Totenreich ist nicht zu sättigen. An zweiter Stelle wird in Vers 16 der Frauen verschlossener Schoß genannt. Damit gemeint sind die vielen Frauen, die aus irgendwelchen Gründen keine Kinder bekommen können und sich doch so sehr danach sehnen. Manch eine von ihnen hat sogar das Gefühl, das Leben sei sinnlos, wenn nicht so ein kleines Wesen seine Ärmchen um ihren Hals legt und Mama zu ihr sagt. Es soll auch Männer geben, die so empfinden, wenn sie erfahren, dass sie niemals Väter sein werden. An dritter Stelle wird in Vers 16 die Erde genannt, die nicht des Wassers satt wird. Hiermit sind Regionen gemeint, in denen es niemals genügend Regen gibt. Die Erde dürstet sozusagen nach Wasser. Und schließlich das Feuer, das nie spricht, es ist genug. Das erinnert mich an die verheerenden Waldbrände, die in sehr heißen und trockenen Gebieten jedes Jahr alles vernichten, was ihnen im Wege steht. Manchmal gelingt es den Menschen nicht, das Feuer wenigstens von den Siedlungen fernzuhalten, und sie verlieren alles, was sie besitzen. Das Feuer wird hier also zu einem Bild für etwas, was unersättlich ist. Und nun Vers 17. Ein Auge, das den Vater verspottet und verachtet, der Mutter zu gehorchen, das müssen die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. Das hört sich furchtbar brutal an, aber in der Tat warnt die Bibel davor, sich gegen Vater und Mutter aufzulehnen, ihnen Unrecht zu tun und ihnen im Alter keine Barmherzigkeit zu erweisen. Natürlich gibt es aber auch Eltern, die nicht unschuldig sind, dass sich ihre Kinder so verhalten. Ich lese weiter ab Vers 18. Drei sind mir zu wundersam und vier verstehe ich nicht. Des Adlers Weg am Himmel, der Schlange Weg auf dem Felsen, des Schiffes Weg mitten im Meer und des Mannes Weg beim Weibe. Agur, der Schreiber dieser Zeilen, wundert sich über manche Dinge, die eigentlich ganz alltäglich erscheinen. Anscheinend hat er den Flug eines Adlers beobachtet und war fasziniert von einer Schlange auf einem Felsen. Und dann ist da noch der Weg eines Schiffes mitten im Meer. Lachen Sie ruhig, aber als ich mal vor vielen Jahren auf dem Kreuzfahrtschiff Queen Mary den Atlantik überquerte, da war es für mich auch wie ein Wunder, dass dieses riesige Schiff aus Stahl auf dem Wasser schwimmen konnte. Noch wunderlicher, allerdings auf einer ganz anderen Ebene, ist es allerdings, was da manchmal zwischen Mann und Frau passiert. Sie verlieben sich und können nicht mehr voneinander lassen. Und mit Gottes Hilfe hält diese Liebe ein Leben lang. In einem scharfen Kontrast dazu heißt es in Vers 20, »So ist der Weg der Ehebrecherin. Sie verschlingt und wischt sich den Mund und spricht, ich habe nichts Böses getan.« Ich finde, diese Beschreibung passt ganz genau in unsere heutige Zeit. Es gibt Leute, die in Sünde leben und trotzdem behaupten, dass das, was sie tun, keine Sünde ist. Wer moralische Verfehlungen beim Namen nennt, wird oft als Moralapostel verunglimpft. Und wenn es um den Bereich von Partnerschaft und Sexualität geht, muss man womöglich sogar Beschimpfungen über sich ergehen lassen. Doch Gottes Einstellungen zu gewissen Dingen ändern sich nicht. Wir als Menschen tun gut daran, Gottes gute Ordnungen zu beachten. Denn Gott liegt es ferne, sich als Spielverderber zu betätigen. Er will nur unser Bestes. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe »Durch die Bibel«. Ich lade Sie herzlich ein, auch beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein, bei der letzten Sendung zum Buch der Sprüche Salomos. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.